Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Die berühmt-berüchtigte Zinsschraube bleibt unangetastet. Darauf deuten die Daten vom US-Arbeitsmarkt hin. Die sind etwas schlechter ausgefallen als erwartet.
Was ist das für eine Dramaturgie? Ja, die Präsidentin, die von sich selber sagt, ich bin weder Taube noch Falke, ich sehe mich eher als Eule. Und jetzt ist sozusagen die Eule in Athen gewesen, hatte dort ihren großen Auftritt.
Ja, das ist jetzt konkret die Gesellschaft, an der wir 30% Minderheitsbeteiligung verkauft haben. Diese Gesellschaft, sie hält 31.000 Wohnungen primär in Kiel, Lübeck und Bremen. Und für 30% an dieser Gesellschaft hat Apollo als Minderheitsgesellschafter 1 Milliarde Euro Eigenkapital gegeben.
Man weiß jetzt, wird das Oktobertief bei ca. 395 US-Dollar unterschritten. Dann ist die Aktie K.O. und dann dürfte es weiter abwärts gehen. Und wahrscheinlich wäre dann ein Ziel der Gap Close von den letzten Quartalszahlen. Und dieser Gap Close liegt dann bei 310 US-Dollar.
Naja gut, das ist ja immer so. Das ist Politik as it happens. Gesetze werden ja auch so gemacht dann in Absprache mit den Unternehmen, dann weil dahinter liegen ja auch wirtschaftliche Interessen. Also Elon Musk hat natürlich das Interesse daran, dass er seinen Autopiloten so schnell wie möglich auf die Straße bringen kann und damit per Software-Download dann seine in die unter Druck kommenden Margen wieder nach oben treiben kann.
Mehr zu diesen Themen gleich im Marktbericht. Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews gibt's in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt aus dem Studio 1 das Börsenradio Andreas Groß gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Es ist Freitag, 3. November und es ist ein versöhnlicher Wochenschluss an der Börse. Der DAX klettert nochmal 0,3% und geht mit 15.189 Punkten ins Wochenende. Beim MDAX das Plus sogar noch deutlicher, 1,7%. Schlusskurs 25.137 Punkte. Gold und Euro legen nach den US-Jobdaten zu. Der Euro kostet 1,0717 $. Die Feinunze Gold liegt einen Dollar über den runden 2.000 Dollar. Brentöl gibt 1% nach, $85,70 das Fass.
Die Chartanalyse.
Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
16.500 Punkte in etwa beim DAX im Juli, 14.500 Punkte etwa jetzt im Oktober vor wenigen Tagen. Also die Suche nach dem Bärenkiller, seit 3 Monaten mehr oder weniger erfolglos, das waren dann eher Bullenfallen. Wie ist denn die Lage momentan? Wo sind denn jetzt die Bärenkiller? Kommen die noch?
Genau, der Oktober hat uns leider nicht beglückt mit einem Bärenkiller und ja, man kann sagen, wir sind jetzt einfach in den Monatswechsel positiv gestartet. Man kann auch sagen, dass die ersten Widerstände über die kleineren Zeiteinheiten, wie zum Beispiel den Stundenchart, auf eine tatsächliche Bodenbildung hindeuten, beziehungsweise dass die ja schlimmen Verkäufe im Oktober jetzt tatsächlich eingestellt wurden. Und die Oktober-Tiefpunkte dürften uns jetzt auch dennoch für die kommenden Wochen und Monate beschäftigen, weil diese praktisch markieren, ob die Erholung erstens weitergeht und Bestand hat oder ob eben bei einer Unterschreitung dieser Oktober-Tiefs der Abverkauf weitergeht. Die Fed, die wir jetzt in dieser Woche hatten, hat eigentlich das geliefert, was der Markt wünschte. Durch Aussagen, die relativ kryptisch verpackt waren, konnte der Markt steigen. Je länger praktisch der Fed-Chef Jerome Powell gesprochen hat, umso mehr Entschlossenheit zeigte der Markt. Es kamen immer mehr Käufer rein. Und wir haben jetzt in den letzten 2 Tagen fast 600 Punkte zugelegt, fast 4%. Und heute könnte sogar noch eine Schippe draufgelegt werden, wenn die Arbeitsmarktdaten, die wir später im Laufe des Tages noch bekommen, ebenfalls praktisch die Anleger beglücken. Wichtige Widerstände, die wir jetzt demnächst erreichen könnten, sind dann tatsächlich auch die Oktoberhochs. Die liegen dann im Bereich der 15.500. Das ist dann die nächste wichtige Marke, die wir erneut dann unter die Lupe nehmen müssen. Und an sich, die Bodenbildung sieht gut aus. Die Oktobertiefs sind drin, wie es aktuell aussieht und könnte eine ähnliche Situation werden wie vor einem Jahr, als ebenfalls im Oktober die Tiefpunkte gesetzt wurden.
Erneut einen dicken Satz nach oben machen Siemens Energy. Die Hälfte des Kursrutsches von vor einer Woche ist damit schon wieder ausgebügelt. Vonovia klettern nach den Zahlen 8%. Dazu haben wir ein Interview mit dem Investor Relation Manager.
Schönen guten Tag, mein Name ist René Hoffmann und ich bin bei der Vonovia verantwortlich für den Bereich Investor Relations.
Das Problem ist ja eigentlich, was ist Vonovia wert? Was ist eine Wohnung wert? Vonovia hat ja wegen sinkender Immobilienpreise im zweiten Quartal den Wert des Portfolios weiter herunterschreiben müssen. Das verknüpft sich ja. Was ist denn Vonovia wert und ist das Risiko nicht groß, dass die Wohnungen unter Wert verkauft werden?
Ja, was ist Vonovia wert, ist eine Frage, die unterschiedliche Personen und Marktteilnehmer sehr unterschiedlich beantworten aktuell. Wir gucken in unsere Bilanz und stellen fest, dass wir bewertet sind bei 2.500 Euro auf den Quadratmeter. Ich mach's mal pro Quadratmeter, kann man es besser vergleichen. Also wenn man das Immobilienvermögen nimmt, die als Quadratmeterverhältnis sind bei 2.500. Das ist das, was CBRE als externer Bewerter unseres Portfolios ermittelt. Wenn ich den Börsenkurs zugrunde lege, der ja massiv unter dem Buchwert derzeit notiert, dann sagt die Börse implizit über den Aktienkurs, dass der Quadratmeter 1.600 Euro wert ist, also 900 Euro weniger als in den Büchern steht. Und wenn ich mir angucke, was es kostet, dieses Produkt neu herzustellen über den Neubau, fairerweise muss ich sagen, natürlich ist Neubau ist dann A+, und da ist das Thema ESG sicherlich besser behandelt als im Bestand, deswegen kann man es nicht hundertprozentig vergleichen. Aber Neubau kostet etwa 5.000 Euro den Quadratmeter, also das Doppelte. Und insofern kann man sich jetzt aussuchen, wo man zwischen diesen Polen ja den wirklichen Wert sieht. Fakt ist, es ist ein Produkt, das Mangelware ist und für das es auch keinen Ersatz gibt. Ja, das heißt, kann im Gegensatz zu Büroimmobilien, wo ich von zu Hause arbeiten kann, oder im Gegensatz zu Shoppingcentern, wo ich über Amazon und Alibaba kaufen kann, das Produkt, das wir haben, nicht ersetzen. Ja, es gibt diesen Kodak-Effekt im Bereich Wohnen nicht. Die Menschen müssen weiterhin in Wohnungen wohnen, sofern jetzt das Zelt oder die Brücke keine veritable Alternative ist, wovon ich mal ausgehe, dass die meisten das mit Nein beantworten würden. Insofern ist dieses Produkt bei steigender Nachfrage etwas, das mittel- und langfristig wertvoller wird. Wir haben jetzt nur aufgrund der hohen Zinsen gerade einen Schock, den wir seit der Ukraine-Krise erleben, und das hat massiv auf den Aktienkurs gewirkt. Fundamental aber, und ich glaube, darauf hat Ihre Frage abgezielt, ist selbst der Wert von 2.500 niedrig, der in den Büchern steht. Denn um das Produkt neu zu bauen, sind es wie gesagt 5.000, auch wenn das nicht ein ganz vergleichbares Produkt ist.
Gucken wir uns noch ein paar Einzelwerte an. Vonovia heute mit Zahlen. In den vergangenen Tagen und auch Wochen haben wir immer wieder Meldungen bekommen, dass Vonovia etliche Wohnungen verkauft hat, allerdings dann doch unter Buchwert. Vielleicht irgendwo Tafelsilber verkauft, keine Ahnung. Wie läuft denn das schwierige Immobilienbusiness zurzeit?
Ja, genau, die Deals, eine nach dem anderen, läuft über die Ladentheke. Käufer sind halt häufig auch die Kommunen, und da muss man sagen, dass Vonovia wahrscheinlich immer noch Gewinn macht mit den Verkäufen, weil das sind meistens Immobilien, die vor 20 Jahren gekauft wurden von den Kommunen und die jetzt trotzdem noch für mehr verkauft werden. Somit unterm Strich immer noch ein gutes Geschäft für Vonovia. Diese Immobilienkrise, von der man gerne spricht, die sieht man im Fall der Vonovia in der Aktienperformance jetzt speziell für dieses Jahr eigentlich gar nicht so wirklich entstehen. Wir haben nämlich eine positive Jahresperformance von fast 6% und die Performance in den letzten 6 Monaten sogar von 27%. Somit wurden wahrscheinlich jetzt im letzten Jahr, als eben ja von steigenden Zinsen etc. gesprochen wurde, sehr viel Negatives eingepreist, und dementsprechend erholt sich jetzt die Aktie, obwohl es eigentlich fundamental noch kein grünes Licht gibt. Man sieht jetzt auch, dass die Vonovia kurz davor ist, zum Jahreshoch zu laufen. Dieses Jahreshoch wurde am 16. Januar bei 28 Euro gesetzt, und sobald wir praktisch nachhaltig über die 24-Euro-Marke kommen, dürfte dieser Anstieg in Richtung 28 dann folgerichtig sein. Auf der Unterseite ist das letzte Swing-Tief, das ist dann ebenfalls das Oktober-Tief zu beachten. Das liegt bei ca. 19,50 Euro. Und das kann man sich eben als Kontrollmarke oder Absicherungsmarke ansehen. Fällt es darunter, dann dürfte es wiederum in einen Bärenmarkt gehen für die Vonovia, und darüber eben diese bullische Perspektive auf die 28.
BMW klettert nach den Q3-Zahlen 2%. Und Volkswagen versucht, weitere Milliarden einzusparen und stellt erstmal niemanden mehr ein.
Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast kurz vor der 26. Eurofinance Week und nach den Sitzungen von EZB und FED. Und natürlich wollen wir heute auch ein bisschen über das Thema Geldpolitik reden.
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln?
Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
War ja auch die EZB-Sitzung in Athen. Ja, und spannend war ja von dieser Dramaturgie her, es ist ja irgendwie ein passendes Drehbuch. Nicht nur, weil sich Lagarde als Eule sieht, die Eule, genau gesagt ja der Steinkauz, ziert ja bis heute die Münze in Griechenland.
Ja, und die Schutzgöttin von Athen, Austragungsort dieser Auswärtssitzung des EZB-Rates letzte Woche, das ist die Athene, und die Athene hat eine Begleitfigur und das ist die Eule. Da schließt sich der Kreis. Und was ist das für eine Dramaturgie? Ja, die Präsidentin, die von sich selber sagt, ich bin weder Taube noch Falke, ich sehe mich eher als Eule. Das hat sie übrigens auf ihrer ersten Pressekonferenz gesagt, zu Beginn ihrer Amtszeit. Und das ist genau jetzt 4 Jahre her. Wir haben jetzt Hälfte der Amtszeit von Christine Lagarde. Und jetzt ist sozusagen die Eule in Athen gewesen, hatte dort ihren großen Auftritt. Ich will keine Eulen nach Athen tragen, also nichts hier wiederholen, was überflüssig ist. Übrigens, dieser Spruch kommt daher, dass es eine Vielzahl an Silbermünzen früher gab, wo eben auf der einen Seite die Eule war und man hatte dann immer gesagt, es macht keinen Sinn, weitere Eulen nach Athen zu tragen. Es gibt ja da schon so viele. Zeigt das Risiko, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Also die Eule hat sich sehr, sehr klug verhalten. Dieses weise Tier, dafür steht ja die Eule. Aber dass nun diese Sitzung gerade in Athen stattgefunden hat, quasi ja, an dem Ort, wo wir ja den Höhepunkt sozusagen der Euro-Schuldenkrise erlebt haben. Wir erinnern uns an Wolfgang Schäuble und seine Aussage, es könnte bald ish over sein. Dort hat sie der Weltöffentlichkeit den Märkten mitgeteilt, dass sie im Endeffekt als Halbbilanz oder als Halbzeitbilanz ihrer Amtszeit nichts zu bereuen habe. Sie wurde gefragt, Frau Präsidentin, wenn Sie Ihre ersten 4 Jahre so sehen, bereuen Sie etwas? Und da hat sie gesagt, nein, ich bereue nichts. Quasi fast wie der alte Kassenschlager der Chanson aus Frankreich von Edith Piaf. Wie heißt er so schön? Non, je ne regrette rien. Also, die Präsidentin hat erst einmal nichts zu bereuen, das nehmen wir so zur Kenntnis, aber hat auch Griechenland gelobt, hat gesagt, das Schlimmste ist vorbei, die schlimme Krise ist überstanden, Griechenland ist auf einem guten Wege, und trotzdem, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, müssen wir Peter festhalten und müssen wir auch darauf hinweisen, und das ist keine Eulen nach Athen zu tragen, dass die Staatsverschuldung in der Eurozone seit dem Jahre 2008, also seit dem Beginn des Jahres der großen Finanzkrise, dass sich die Staatsverschuldung seit 2008 mehr als verdoppelt hat. Wir liegen jetzt bei fast 13 Billionen Euro und das entspricht fast 100% der Wirtschaftsleistung in der Eurozone, und darauf kann man dann auch mal hinweisen, gerade eine Woche nach der Austragung dieser Sitzung in Athen.
Bei Krones knallen nicht nur die Sektkorken, sondern auch die Schraubverschlüsse. Starke Nachfrage beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen. In den vergangenen Tagen war der AI Security Summit in Großbritannien. Worum ging's? Die Politiken der Welt wollen zusammenarbeiten, um künstliche Intelligenz sicher zu machen. Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass man da vielleicht reichlich spät drüber nachdenkt. Wie steht's denn um den Hype bei KI? Haben wir da schon wieder realistische Bewertungen? Nvidia zum Beispiel ist ja eigentlich ein Synonym für Überbewertung.
Genau. Gepreist auf Perfektion. Da ist wiederum auch China ein großes Stichwort mit der KI. Da gibt es eben Gerüchte, dass Amerika seine Exporttätigkeiten mit diesen Chips einstellen möchte oder China eben sanktionieren möchte. Und da ja, sind teilweise bis zu 5 Milliarden an Umsatzwert für Nvidia in Gefahr. Das hat jetzt kurzfristig die Aktie stark belastet. Sie ist jetzt im Oktober fast 4% gefallen, kann aber immer noch für das Jahr 2023 mit einem Kursanstieg von 197%, denke ich, ganz gut leben. Da sind alle mega happy. Und es ist auch sehr viel Interessantes passiert in der Aktie selbst, denn die Aktie hat ebenfalls im Oktober wahrscheinlich eine Bärenfalle gesetzt. Und zwar gab es eine charttechnische Formation, die nennt sich Schulter-Kopf-Schulter. Und da gab es eben einen Fehlausbruch im Oktober und dieser wurde jetzt fast schon komplett negiert. Der erste Widerstandsbereich bei 435 US-Dollar wurde gestern erreicht. Da steht jetzt eben viel auf dem Spiel. Wir haben die Quartalszahlen aber erst in 2 Wochen, also dass man da noch ein bisschen warten müsste, um Bestätigungen eben zu bekommen. Aber es sieht hier tatsächlich nach einem Fehlausbruch in dieser Formation aus. Oft kommt es dann so, falls so ein Fehlausbruch tatsächlich vorliegt, dass dann die Kursbewegung in die andere Richtung, in dem Fall dann nach oben, mit einer sehr starken Dynamik abläuft. Und dann wären eben hier auch neue Hochs die Folge, also ein Kursanstieg in Richtung 500 US-Dollar und wahrscheinlich dann sogar noch mehr. Dieser KI-Hype würde dann in eine neue Phase tatsächlich eintreten. Und auf der Unterseite bietet praktisch diese Information auch einen deutlichen Mehrwert. Man weiß jetzt, wird das Oktobertief bei circa 395 US-Dollar unterschritten, dann ist die Aktie K.O. und dann dürfte es weiter abwärts gehen und wahrscheinlich wäre dann ein Ziel der Gap Close von den letzten Quartalszahlen und dieser Gap Close liegt dann bei 310 US-Dollar.
Ja, mein Name ist Thomas Happold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
Aber was bringen denn die Big Techs, konzentrieren wir uns mal auf die, was bringen die denn ein in diese Diskussion? Ich fand es ja ganz interessant, du hast gesagt, der OpenAI-Chef ist dabei gewesen, auch Tesla-Chef Elon Musk war mit dabei bei einem AI-Safety-Summit. Das heißt, diejenigen, die kontrolliert werden sollen, schreiben mit an den Regeln der Kontrolle.
Naja gut, das ist ja immer so, das ist ja quasi, das ist Politik as it happens. Gesetze werden ja auch so gemacht dann in Absprache mit den Unternehmen dann irgendwo, dann weil dahinter liegen ja auch wirtschaftliche Interessen. Also Elon Musk hat natürlich das Interesse daran, dass er seinen Autopiloten so schnell wie möglich auf die Straße bringen kann und damit per Software-Download dann seine in die unter Druck kommenden Margen wieder nach oben treiben kann, weil dann braucht er ja kein neues Auto produzieren, sondern verkauft den Leuten dann quasi den Autopiloten für ein paar tausend Euro oder für 10.000 Dollar dann. Damit verdient er ja viel mehr wie mit seinen Autos dann. Und Tesla hat ja zum Beispiel auch in Deutschland eine Fabrik, wie jeder weiß. Und die Politiker stehen ja da immer auch Gewehr bei Fuß bei den Großunternehmen, wie man jetzt ja sieht, dass milliardenschweren Konzernen wie TSMC aus Taiwan oder Intel dann der rote Teppich ausgerollt wird. Den Firmen geht es ja nicht wirklich schlecht dann. Und denen werden Milliardensummen versprochen. Also die Großunternehmen wissen schon, wie sie mit den Politikern tanzen müssen, würde ich sagen.
Du hast gesagt, es ist die Büchse der Pandora. Das ist so ein ganz historisches Bild, wo das ganze Übel, Unglück der Welt drin ist in dieser Büchse. Und die soll auf jeden Fall zu sein. Und wenn man sie einmal geöffnet hat, dann kommt das ganze Übel raus und ist nicht mehr wieder reinzubekommen. Ist denn KI diese Büchse der Pandora, die eigentlich schon geöffnet ist? Oder ist sie vielleicht doch der Stein der Weisen, der Schrott in Gold umwandeln kann?
Ganz genau. Also das ist natürlich dann, ich komme ja aus der positiven Seite, nicht aus der Bedenkenträgerseite. Also die künstliche Intelligenz hat natürlich für uns viele, viele Möglichkeiten, ob das Thema ist wie Stromnetzoptimierung, Verkehrsnetzoptimierung. Ich war selber gestern mit dem Auto unterwegs dann wieder. Es ist ein Albtraum, einfach die Verkehrslage, dann die verstopften Straßen und so, dann die Ineffizienzen, dann, die es gibt. Also wir arbeiten häufig immer noch im Digitalzeitalter mit einem Dampfhammer, wo wir Ressourcen vergeuden, verschwenden. Und da kann einfach uns künstliche Intelligenz auch sehr viel helfen. Und genau darum geht es, dafür auch Einsatzfelder zu finden, Förderungen zu schaffen, Richtlinien dann auf den Weg zu bringen, dass es eben diese Einsatzpotenziale, die wir dringend brauchen, Stichwort Dekarbonisierung, demografischer Effekt. Wir haben ja auch das Problem, wir haben einfach zu wenig qualifizierte Leute. Allein in Deutschland gehen die nächsten Jahre 10 Millionen Leute in Rente. Ja, die müssen irgendwie ersetzt werden. Und ein Part davon ist sicher das Thema künstliche Intelligenz, um da Hilfestellung zu leisten.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Apple, schauen wir damit zu den Big Techs in Richtung USA. Apple hat so langsam ein Problem, seine teuren Smartphones dann doch an die Frau zu bringen. Wie groß ist denn dieses Problem?
Ja, sehr schwierig. Es geht vor allem um China. Dort ist mittlerweile so ein Zweikampf auch entstanden mit Huawei. Und da waren jetzt auch die Zahlen, die gestern präsentiert wurden, semi gut. Der Markt reagiert jetzt auch negativ. Die Aktie ist vorbörslich knapp 3% in den USA im Minus und dürfte so im Bereich der 172 US-Dollar eröffnen. Insgesamt aber bisher eine gute Woche für Apple. Wir haben fast 4% zugelegt, also von 166 circa. Gestern im Hoch bei 178, jetzt eben diese kleine kalte Dusche nach den Zahlen. Aber genau dieser Tiefpunkt, ebenfalls das Oktobertief, den gilt es zu beachten. Solange wir über der 165 US-Dollar-Marke notieren, ist das erstmal positiv und damit könnte dann auch ein Run entstehen auf die Jahreshochs, die im Bereich der 200 US-Dollar-Marke liegen. Und das gilt es dann eben aktuell zu beobachten, ob eben mit dem heutigen Verlauf diese Oktober-Tiefpunkte verteidigt werden. Wenn ja, dann ist das ein gutes Zeichen der Bullen und dann kann man weiterhin mit steigenden Apple-Kursen rechnen. Und negativ jetzt eben unter der 165 und vor allem unter der 158-Dollar-Marke, dann muss man sich wahrscheinlich mit einem weiterhin schwierigen Smartphone-Markt auseinandersetzen und Kursverluste in Richtung 123 wären dann die Folge.
PayPal, da sieht es besser aus. PayPal mit mehr Gewinn und mit einer Krypto-Lizenz. Kommt das gut an?
Ja, das sind nicht ganz so neue News letztendlich. Was super ankam, ist der neue Chef. Der ist auch nicht ganz neu, der ist aber frisch dabei, seit knapp 2 Monaten. Der hat überzeugt. Die Wall Street hat ihn gefeiert. Er ist einfach entschlossen in den Analysten-Call gegangen, hat eben die Fehler beschrieben, die PayPal gemacht hat, wo eben die Schwerpunkte in Zukunft liegen sollen. Und erst als er praktisch diese Äußerung getätigt hat, fassten sich die Anleger gestern ein Herz und sorgten dann eben für dieses Kursplus, was wir gestern gesehen haben, bei knapp 7%. Darauf gilt es jetzt eben aufzubauen, denn die PayPal ist ja mit die schwächste Aktie in den letzten 2-3 Jahren. Da gibt es nicht mal ein kleines Aufbäumen, wie jetzt bei Meta oder Apple oder Amazon, sondern die PayPal hat in diesem Jahr 25% verloren, über ein Jahr gesehen sogar 33% und vom Hoch fast 80% bei 300. Da muss eben der CEO seiner Strategie Taten folgen lassen und Erholungen oder nachhaltige Bodenbildungstendenzen dürfen aktuell erst entstehen, wenn der Kurs über die 68 US-Dollar steigt. Also aktuell sind wir bei 55, da ist noch ein weiter Weg, bis dorthin zu gehen. Dann dürfte das erst auch charttechnisch hier besser aussehen. Ansonsten im Moment tolle Meldung, guter Auftritt und alles Weitere muss dann das nächste Quartal dann auch zeigen.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de